Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Viele Edelmetalle sind in den vergangenen Monaten extrem stark im Preis gestiegen. Starke Schwankungen inklusive. Der Krieg in Nahost hat zu weiteren Preisanstiegen geführt. Und nun? Welche Branchen trifft das besonders? Wie gehen die Unternehmen damit um? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, im Bereich Energie ist Europa ja durch Diversifizierung und erneuerbare Energien mittlerweile deutlich widerstandsfähiger gegen Preisschock als zum Beispiel noch zu Beginn des Ukraine-Krieges. Bei Edelmetallen sieht das aber ein bisschen anders aus, oder?
Ja, man muss auch bei Energie sicherlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind doch noch immer sehr stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Aber natürlich ist Europa kein Kontinent, der grundsätzlich sehr stark an Rohstoffen ist, beziehungsweise dort, wo wir es haben, wollen wir sie nicht so gerne fördern. Und deswegen sind wir sehr stark auf Importe angewiesen. Und das gilt selbstverständlich auch für Metalle, Industriemetalle, aber auch für Edelmetalle.
Wir haben in der vergangenen Woche ja schon ausführlich über Gold gesprochen und die Gründe, warum das gelbe Edelmetall unter Druck gekommen ist. Steigende Inflationserwartungen, die Erwartung von Zinserhöhungen etc. pp. Ist das auch der Grund, warum Silber unter Druck geraten ist?
Ja, Silber ist definitiv noch zyklischer als Gold, weil eben die industrielle Verwendung so hoch ist oder so groß ist für verschiedene elektronische Komponenten, aber auch vor allen Dingen in der Solarindustrie. Und ja, damit ist es eben, wie gesagt, sehr zyklisch und ein ganzes Stück zurückgelaufen. Wenn man sich die Charts anguckt, sieht es nicht so total anders aus als beim Gold. Und da würde ich dann daraus schließen, dass die Investoren eben gucken, wie viel Unzen Silber brauche ich denn, um eine Goldunze zu kaufen und dieses Verhältnis einigermaßen aufrechterhalten haben zuletzt.
Aber wir haben ja schon im vergangenen Jahr eine extrem starke Rallye bei Silber gesehen, noch viel, viel extremer als beim Goldpreis. Und jetzt sehen wir eben diese extrem starke Volatilität in diesem Jahr, sehen wir auch beim Goldpreis, klar, aber bei Silber nochmal heftiger. Geht das so weiter?
Naja, das hängt möglicherweise auch mit den Zöllen zusammen, die die Vereinigten Staaten erheben, denn die mit Abstand größten Produzenten sind Mexiko und China. Und beide hatte ja die US-Administration, was Zölle angeht, besonders im Auge gehabt. Das ist sicherlich ein Grund. Der zweite war, dass der Goldpreis ja schon ein ganzes Stück vorausgelaufen ist und Silber hier Nachholbedarf hatte. Ist dann von so rund 30 Dollar pro Unze auf etwa 120 geklettert und liegt im Moment um die 70 herum. Das ist immer noch ein gewaltiger Anstieg, wenn man, wie gesagt, das letzte Jahr anguckt. Aber es hat eben zuletzt ein Stück weit korrigiert aus den genannten Gründen und läuft seitdem, ich würde mal sagen, unter doch recht deutlichen Schwankungen seitwärts.
Du hast gerade die US-Zollpolitik ja schon angesprochen. Die hat ja auch zu massiven Lagerverschiebungen geführt und Silber wird ja jetzt auch als kritisches Mineral eingestuft. Dann gab es Gerüchte über Exportverbote aus China, was den Markt natürlich zusätzlich verknappen würde. Bestätigt hat sich das zwar bisher noch nicht, aber da ist schon auch viel Politik im Spiel.
Ja, absolut. Man hat Silber schon mal vorsorglich von London nach New York transportiert. Das hing mit den Börsen dann zusammen, die ja dann, wenn man sozusagen Finanzprodukte auf diese Metalle auflegt, auch die Sicherheit in ihren Tresoren haben möchten. Und insofern hat man das gemacht, weil eben erwartet worden war, dass es doch höhere Zölle geben könnte auf Silber, so wie man das ja auch schon auf andere Metalle, Stichwort Aluminium, Kupfer, gesehen hatte. Das zweite ist, dass die amerikanische Administration eben das Zollabkommen mit Kanada und Mexiko ja neu verhandeln möchte und Mexiko ist aber mit Abstand der größte Produzent, also ein Viertel des Silbers weltweit kommen aus Mexiko und da war einfach die Unsicherheit groß und deswegen ja ist natürlich richtig, dass die Politik hier durchaus eine Rolle spielt. Das gilt aber sicherlich nicht nur für Silber, sondern das gilt eben auch für viele andere Güter, die in den Vereinigten Staaten jetzt mit Zöllen belegt werden.
Ein wichtiges Industriemetall ist ja auch Kupfer und dann gilt ja der Kupferpreis auch noch als Konjunkturindikator. Wie sieht es bei Kupfer aus und warum ist Kupfer Konjunkturindikator?
Ja, weil Kupfer für fast alles verwendet wird. Elektronik, Leitungen, Bau und so weiter und so fort. Also Kupfer ist ein doch sehr vielfältig verwendetes Industriemetall. Und deswegen guckt man darauf und versucht Rückschlüsse zu finden, wie denn die Konjunktur läuft. Der Kupferpreis ist sehr stark angestiegen, um dann doch auch deutlicher zu korrigieren. Ist natürlich auch zyklisch. Mit dem Golfkrieg haben diese ganzen zyklischen Werte natürlich stärker korrigiert. Seitdem läuft es auch unter doch relativ hohen Volatilitäten, also Schwankungen seitwärts. Ich würde sagen, es ist fundamental trotzdem gut abgesichert, weil es eben, und dieser Krieg wird ja nicht ewig dauern, hoffentlich, da sollte Kupfer gut unterlegt sein, weil es eben doch eine vielfältige, fundamentale Verwendung auch hat.
Wie sieht's mit Aluminium aus?
Ja, bei Aluminium haben wir die Besonderheit, dass doch einiges an Bauxit, also der Rohstoff für Aluminium, durch die Straße von Hormuz in den Persischen Golf hinein transportiert wird. Dort gibt es sehr, sehr große Aluminiumschmelzen, vor allen Dingen in Bahrain. Eine ist jetzt zerstört worden und das hat dann eben dazu geführt, dass der Aluminiumpreis entsprechend nach oben tendiert hatte, zuletzt aber auch ein Stück weit wieder korrigiert hat. China ist ein weiterer großer Produzent von Aluminium, also hier kommt es vor allen Dingen natürlich auf die Energie und die Energiekosten an. Aber Aluminium sollte eben doch durchaus stärker auch von diesem Konflikt nochmal betroffen sein. Im Moment reagiert es sehr stark auf makroökonomische Daten, als das beispielsweise bei Kupfer sogar der Fall ist.
Lass uns auf die für die Industrie ebenfalls wichtigen Platinmetalle schauen. Ich habe sie mir mal rausgesucht. Das ist Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium, falls das jemand schon mal gehört hat. Auch da gab es ja sehr starke Kursschwankungen und eben auch vor allem Preisanstiege. Welche Branchen trifft denn das eigentlich besonders?
Ja, Palladium ist sehr stark vor allen Dingen in der Automobilindustrie genutzt für Katalysatoren, also insofern auch da sehr zyklisch, weil eben an der Automobilindustrie hängend und die, naja, hat ja ohnehin gewisse Themen und möglicherweise entscheidet der ein oder andere Konsument in dieser aktuellen Lage einen Autokauf um 4 Wochen zu verschieben, bis er denn Klarheit sieht in der Straße von Hormuz und wie es dort insgesamt weitergeht und wie dann eben auch die Auswirkungen auf die Konjunktur sind. Bei Platin sieht es etwas anders aus. Hier kommen mit Abstand die größten Vorkommen in Südafrika vor. Und Platin wird zwar auch für die Automobilindustrie genutzt, es ist aber doch deutlich mehr auch bei Chemie und Wasserstoff. Anwendungen, Wasserstoffproduktion verwendet. Insofern hat es eine etwas andere Ausrichtung nochmal als Palladium.
Gerade für Platin, das finde ich ganz spannend, wird ja für das Jahr 2026 ein anhaltendes Marktdefizit prognostiziert. Macht es da vielleicht Sinn, als Anleger auf solche Metalle zu setzen? Oder ist das eine ziemliche Zockerei? Und wenn man darauf setzen möchte, wie geht das überhaupt?
Jessica, natürlich gibt es auch entsprechende Prognosen für die einzelnen Industrie oder auch Edelmetalle. Da kann man sicherlich im Moment auch ein gewisses Fragezeichen dran machen vor dem Hintergrund der Dinge, die wir ohnehin schon die ganze Zeit diskutieren. Aber grundsätzlich kann man sich natürlich engagieren über ETCs beispielsweise, also an der Börse notierte, ja im Grunde genommen Zertifikate auf die entsprechenden Preise. Man sollte dann ein bisschen einen Blick haben, ob gerade in Backwardation oder Contango reagiert wird, weil diese Kontrakte ja gerollt werden müssen. Also niemand hat ja eine Halle, wo er das Ganze lagern kann. Und insofern, wenn man etwas länger engagiert ist als der typische Kontrakt, also diese ganzen Metalle oder überhaupt Rohstoffe werden auf Termin gekauft, das heißt, ich sage, ich möchte Kupfer, ich möchte Platin, ich möchte Aluminium haben in einem Monat, in 3 Monaten, in 6 Monaten. Und die Preise sind dann immer unterschiedlich. Wenn der Preis hinten runter sinkt, dann ist das natürlich günstiger, weil ich immer wieder in Anführungsstrichen billiger neu kaufen kann, wie man das beispielsweise im Öl im Moment sieht, wo der Markt eben preist, dass der Ölpreis sehr kurzfristig sehr hoch ist und dann aber im Jahresverlauf wieder sinken wird. Bei anderen Investitionen ist es dann eher Contango, da steigt der Preis noch weiter. Also da würde der Markt preisen momentan, dass wir im Moment eine gute Versorgung haben mit diesen Rohstoffen und ja, die Situation nach vorne hin etwas komplizierter werden könnte. Politische Einflüsse haben wir schon besprochen. kriegerische Auseinandersetzungen. Man sieht aber auch oft Streiks. In vielen Minen sind eben auch die Arbeitsbedingungen nicht wirklich optimal. Und von daher gibt es da vielfältige Einflüsse, warum das so ist. Will nur sagen, das muss man ein Stück weit im Auge behalten, wenn man in diese Rohstoffe investiert. Egal wie man es macht, wie gesagt, der übliche Weg für private Anleger ist sicherlich über ETCs zu gehen. Aber man sollte eine Sekunde sich die Preisentwicklung auch angucken und ob man dann systematisch immer wieder Rollgewinne oder Rollverluste eben hat.
Du hast gerade nochmal die politische Situation angesprochen. Die Platinummetalle werden ja zunehmend als kritische Mineralien eingestuft, also sind für die nationale Verteidigung, für die Energieversorgung wahnsinnig wichtig. Und es gibt jetzt Staaten wie die USA, wie Südkorea, die jetzt einen Aufbau strategischer Rohstoffreserven planen. Was macht das denn mit den Preisen?
Ja, man wird sicherlich versuchen, das so marktschonend wie möglich natürlich zu machen. Möglicherweise wird man sogar eigene Produktion stärker wieder aufbauen. Die gleiche Diskussion haben wir ja auch bei seltenen Erden, wo man aus Gründen des Umweltschutzes und des Energieverbrauchs die Produktion doch eher nach China verlagert hat. Also da wird ein Stück weit zurückgeholt und das gilt eben auch für diese Rohstoffe. Insofern würde ich erwarten, dass die USA auch gucken, wo eigene Vorräte sind. Sowas geht nie schnell, das dauert immer Jahre, eine Mine neu aufzubauen. Und dann wird man sicherlich sich bemühen, so marktschonend wie möglich diese Reserven aufzubauen. Aber ja, ich habe dann sozusagen mit Ansage im Markt einen Käufer, der wahrscheinlich über doch längere Zeiträume immer wieder zukauft.
Ist es denn vielleicht eine Alternative, wenn ich nicht direkt auf den Rohstoff setzen möchte? Du kennst das mit den Schaufeln und Baggern, dann auch bei den Platinummetallen, überhaupt bei den Industriemetallen, auf die Unternehmen an der Börse zu setzen, die die fördern, die die verarbeiten, statt eben auf den Rohstoff selber, also über Aktien zu gehen?
Ja, das kann man natürlich tun. Man hängt dann immer ein bisschen mehr am Aktienmarkt. Also es sind dann am Ende doch Aktien, diese Unternehmen. Sie haben natürlich auch nochmal ein Stück weit andere Einflussfaktoren, die dort gelten. Aber ganz grundsätzlich sind sie natürlich von den Preisen des Underlying, sprich der Rohstoffe, die sie fördern, die sie produzieren und verkaufen, dann abhängig. Und insofern gibt's da ein breites Bild an Unternehmen, in das man investieren kann. Manche sind kleiner und sehr spezialisiert auf einen oder auch wenige Rohstoffe. Andere sind sehr große Unternehmen, die eine ganze Palette von Rohstoffen abdecken. Insofern ist das dann wieder eine Frage des Risikoappetits des Anlegers, ob er sich da eher spezialisiert, aber das gilt ja auch für ETCs, oder ob er sich etwas breiter in dem Bereich engagieren möchte.
Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, aber es ist nicht ganz so trivial und man muss sich da, glaube ich, wirklich ein Stück weit reinfuchsen. Es ist ein Thema für Lieferketten, für die Politik etc. pp., richtig?
Das ist absolut richtig. Wie gesagt, man muss sich schon mit diesen Terminkurven beschäftigen, es sei denn, man hat eine Lagerhalle und kann physisch diese Dinge bekommen, denn man bekommt sie dann irgendwann tatsächlich geliefert und das kann natürlich schon unangenehm werden, wenn man dann nicht weiß, wohin damit, dann muss man nämlich dann im Zweifelsfalle wieder verkaufen. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch die politische Lage sich anzugucken. Wir kennen ja auch die Diskussionen zum Teil um Rohstoffe in Afrika. Also das hat natürlich auch was dann mit Nachhaltigkeit und ähnlichen Themen zu tun. Also es lohnt sich schon, sich den Bereich etwas genauer anzugucken, will ich damit sagen, und nicht einfach nur irgendwo Rohstoffe zu kaufen, sondern ja, da hängen eben viele Faktoren mit zusammen und mit dran.
Was ist denn eigentlich, apropos Faktor, mit so langfristigen Trends? Also wir sagen zwar heute, die Autoindustrie braucht viele Platinummetalle, vor allem eben für die Verbrennungsmotoren, für die Katalysatoren. Aber wenn wir irgendwann alle nur noch E-Auto fahren, ist das doch eine ganz andere Nachfragesituation nach bestimmten Edelmetallen, oder?
Ja, absolut. Das wird sich sicherlich verschieben. Mehr dann zu Batterien. Kupfer ist ein großes Metall, was in Elektroautos verbaut wird. Also ja, da wird es Verschiebungen geben. Wir wissen natürlich trotzdem nicht, wie die Innovationen sein werden in der Zwischenzeit. Und deswegen, meiner Ansicht nach, lohnt es sich immer doch mit einer gewissen Diversifikation, also auch Breite in solche Märkte wie Rohstoffe zu investieren. Ja, solche Trends kann man sehen. Wie gesagt, Silber und Solarpanels, da müsste man eigentlich sagen, die werden immer gefragt. Trotzdem sind ja die Volatilitäten da ausgesprochen hoch und man sieht, dass die Preise dann doch nicht nur an dieser einen Verwendung liegen.
Also eine spannende Anlageklasse, aber eben auch eine risikoreiche und man muss sich schon ein bisschen mehr einfuchsen. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.